Ja, ich darf uns alle recht herzlich grüßen heute Nachmittag. Heute ist es angenehmer, als ich im Juni da war. Boah, was haben wir da kräftig geschwitzt, oder? Ja. Gut, wir schlagen einmal das Lukas-Evangelium auf. Lukas Kapitel 4. Und ich lese dort ab Vers 14. Mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Schon bald sprach man überall von ihm. Er lehrte die Menschen in den Synagogen, und alle redeten mit größter Hochachtung von ihm. Eines Tages kam Jesus wieder in seine Heimatstadt Nazareth. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen, reichte man ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Jesus öffnete sie, suchte eine bestimmte Stelle und las vor: Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden, und den Unterdrückten, dass sie bald von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt Gott eure Schuld. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle blickten ihn erwartungsvoll an. Er begann: Heute hat sich diese Voraussage des Propheten erfüllt. Ja, es geht in der Heiligen Schrift um eine Person, die Propheten angekündigt haben, die man erwartet hat, man heute noch erwartet in Israel, und plötzlich ist er da. Über seine Kinderzeit schweigt die Bibel ganz. Es wird so gut wie gar nichts über die ersten Jahre von Jesus gesagt. Nur eine Sache ist uns angegeben: Als er mit 12 Jahren mit seinen Eltern sich auf den Weg nach Jerusalem macht und dort im Tempel auftritt und er sich mit den Schriftgelehrten und Pharisäern ausspricht. Und da staunen sie schon über diesen Knaben von 12 Jahren. Ja, und dann sind noch wieder viele, viele Jahre vergangen. Und Jesus beginnt eigentlich seinen Dienst so Anfang der 30er Jahre. Und es war ja nur eine kurze Zeit. Was ging seinem Wirken voraus? Er wird versucht, er wird geprüft, er wird getestet und muss in der Wüste eine Versuchung des Teufels erleben. Und er besteht die Versuchung. Er gibt dem Teufel nicht nach. Er verweist immer wieder auf das Wort der Heiligen Schrift. Es steht geschrieben. Und so widersteht er den Versuchungen des Teufels, der ihn so gerne zu Fall gebracht hätte. Er wollte nicht, dass dieser Jesus ans Kreuz ging, um die Sünden der Welt zu tragen. Das wollte er nicht. Und er hat gedacht, er könnte ihn irgendwie zu Fall bringen. Aber er hat es nicht geschafft. Ja, dann hören wir von dem Wirken Johannes des Täufers. Und das große Wunder ist, es kommen ja die Menschen, die Sünder zu Johannes dem Täufer, um sich von ihm taufen zu lassen. Es war die Taufe zur Vergebung der Sünden. Und Jesus reiht sich ein. Und es ist unwahrscheinlich, er, der keine Sünde getan hatte, der Sünde, sagt die Bibel, nicht einmal kannte, sagt dem Johannes, lass es also jetzt geschehen. Und da wird er getauft. Ja. Und in Kapitel 4 lesen wir, dass er 40 Tage in der Wüste war, bevor er versucht wurde. Und nach 40 Tagen Fasten war es normal, dass sein Körper hungerte. Und das setzt der Teufel ein. Er kannte jetzt diesen Punkt, dass Jesus, er war wahrer Mensch und wahrer Gott, aber er erlebte den Hunger. Und da hat er eingesetzt und hat gesagt, mach aus diesen Steinen Brot. Und da sagt Jesus einen ganz wichtigen Satz. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das ist ganz wichtig, auch für uns, für die ganze Menschheit. Sie existiert nicht nur davon, dass sie den Leib ernährt, sondern wir haben etwas in uns, etwas, was unsterblich ist, ein innerer Mensch, und der braucht eine ganz wichtige Nahrung. Und diese Nahrung ist das Wort Gottes, ist die Bibel. Und darum kann ich nur sagen, ich persönlich freue mich, je älter ich werde, dass ich die Bibel habe. Dass ich da Worte habe, die wahrhaftig sind. Worte, auf die ich mich verlassen kann. Heute, jetzt und hier im Leben. Und einmal, wenn ich sterben muss, dann weiß ich, worauf ich mich verlassen kann. Nicht auf die Worte der Menschen, der Philosophen, der Gelehrten, sondern wir brauchen Worte von dem es heißt, der auftrat in der Kraft des Heiligen Geistes. Und alle, die ihm zuhörten, haben gesagt, der dieser Jesus, der redet ganz anders, wie wir das gewohnt sind von unseren Schriftgelehrten und Pharisäern. Und was haben sie gemerkt? Was haben sie ihm abgespürt? Sie haben ihm abgespürt, er redete mit Vollmacht. Und diese Vollmacht hatte er vom Vater bekommen. Und die gab ihm der Heilige Geist. Ohne Vollmacht ist all unser Reden auch als Christen nichts nütze. Wir brauchen diese Vollmacht von Gott, damit, wenn wir mit den Menschen sprechen, dass wir dann Worte haben, die die Menschen auferbauen und aufrichten. Und ich denke, die Menschen spüren uns das auch ab. Ich war jetzt so vor 14 Tagen mit meiner Frau einkaufen im Aldi und ich suchte da irgendetwas, kam da so in den Bereich, wo ich hin musste, und da war da eine ältere Frau gerade so gange, und dann habe ich ganz liebevoll etwas gesagt und dann schaut sie mich auf einmal an und da sagt sie zu mir, Sie sind ein friedliebender Mensch. War ja schön, oder? Und da habe ich gedacht, das ist jetzt eine Chance. Da habe ich gesagt, wissen Sie, warum ich das bin? In meinem Herzen wohnt Jesus. Oh, sagt sie, in meinem auch. Da sage ich, das ist aber schön. Da sagt sie, man trifft so wenige von diesen Leuten. Stimmt. Aber sie hatte gemerkt, von dem geht irgendetwas Gutes aus, hat sie gesehen. So war es bei Jesus noch viel stärker. Die Menschen spürten, von ihm geht etwas Gutes aus. Und er zog die Menschen an. Die Bedürftigen kamen zu ihm. Die Blinden riefen laut, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner, heile mich, mach mich gesund. Und das ist das Wunderbare bei Jesus. Er hat vielen, vielen Menschen geholfen. Er hat Blinde geheilt, Gichtbrüchige geheilt. Er hat aber auch Menschen neue Hoffnung geschenkt, Zuversicht. Er hat sie auf Gott und auf das Himmelreich hingewiesen. Und meine Lieben, das ist mir so wichtig geworden. Wir haben nicht nur diese paar Jahre auf dieser Erde. Wie schnell sind 70, 80, 90 Jahre vorüber? Und vor uns liegt eine Ewigkeit. Der Begriff alleine, der kann einem schon so ein bisschen was einflößen. Ewig, es hört niemals auf. Aber das Entscheidende, die Qualität dieses Himmelreichs, von der Jesus in seinen Predigten sprach, das ist die Verbindung mit Gott. Das ist nicht einfach dieses, da ist ein Zustand, der nie mehr endet. Jesus sagt in Johannes 17, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den Vater und mich erkennen. Und in diesem Erkennen liegt auch die Freude über das zukünftige ewige Leben. Ich habe jetzt letzte Woche einen Bruder beerdigt, der auch wie ich das Wort Gottes verkündigt hat und mit 91 Jahren heimgehen durfte. Letzte Zeit war auch nicht einfach und leicht. Er war dann im Altenheim. Und dann haben seine Enkelkinder ihn gefragt, Opa, was gibst du uns für ein Erbe, für ein Vermächtnis mit? Und dann hat er ihnen einen Text gesagt, über den ich dann auch in der Trauerfeier gesprochen habe. Er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, die Gott allen geben wird, die ihn lieb haben. Ist das nicht ein schönes Erbe und Vermächtnis, was er seinen Enkelkindern gesagt hat? Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe Glauben bewahrt. Heute Morgen sprach ich noch mit jemandem nach dem Gottesdienst. Es ist nicht entscheidend, nur welchen Anfang wir mit Jesus gemacht haben. Entscheidend wird sein, wie werden wir das Ende haben? Werden wir treu bleiben? Werden wir festhalten? Werden wir dabei bleiben? Und das war Jesus so wichtig, den Menschen zu sagen, bleibt in meiner Nähe, folgt mir nach, hört auf mein Wort. Ja, wir haben gelesen, er wurde von vielen geachtet. Eine andere Übersetzung sagt, er wurde von allen verehrt. Eine andere sagt, er wurde von allen gepriesen. Und eine andere Übersetzung sagt, und alle sprachen mit höchster Achtung von ihm. Welch eine Person! Welch eine Autorität hatte Jesus. Und ich habe es eben schon gesagt, die Menschen spürten einfach, von diesem Jesus geht irgendetwas Wunderbares und Gutes aus. Und das möchte er auch durch unser Leben wirken, dass durch unser Leben zu den Menschen etwas Gutes ausgeht. Es gibt so viele mürrige, unzufriedene, streitsüchtige Menschen. Und mitten hinein hat Jesus seine Gemeinde gestellt. Er war das Licht der Welt und er hat aber auch uns gesagt, ihr, die ihr mir nachfolgt, ihr seid das Licht der Welt. Stellt euch das einmal vor, was wir für einen Auftrag haben. Jesus sagt nicht nur, ich bin das Licht der Welt, sondern er sagt, ihr, die ihr mir nachfolgt, ihr seid das Licht der Welt. Wo wir gehen, wo wir stehen, sind wir Botschafter für Jesus. Geben wir etwas weiter und hoffentlich geben wir etwas Gutes weiter. Was war bei Jesus entscheidend? Ich habe gelesen, mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt. Im Vers 18 steht, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. In einer anderen Übersetzung heißt es sehr schön, der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen. Das ist eine wunderbare Aussage. Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Wozu? Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Das ist der Auftrag, den Jesus hatte. Den Armen, den Elenden, den Hoffnungslosen, denen, die verzagt waren, denen hatte er eine gute Botschaft zu bringen. Und das ist auch für uns wichtig, dass wir geöffnete Augen haben, wo begegnen wir Menschen, die bedürftig sind, die in Not sind, die im Elend sind. Und da haben wir einen Auftrag, ihnen etwas Gutes von Gott sagen zu dürfen. Nicht so mit einer Holzhammer-Methode, sondern wie ich das da wieder im Aldi erlebt habe, so schön, wenn Gott einem so einen Aufhänger gibt. Ich kann ja nicht auf einmal auf die Menschen da im Aldi zugehen und sagen, wissen Sie, wenn Sie sich jetzt nicht heute bekehren, landen Sie morgen in der Hölle. Kann ich ja nicht machen, die rufen direkt die Polizei. So geht das nicht. Sondern wir müssen erkennen, und Jesus hatte diese Weisheit, er sah die Menschen, er erkannte, was sie bedurften, und dann hat er in ihre Situation hineingesprochen. Und ich denke, dann werden wir die Menschen eher gewinnen, als wir so direkt mit dieser Holzhammer-Methode kommen. Nein, die Bedürftigen brauchen eine gute Nachricht. Die Gefangenen, die Gebundenen sollen Befreiung erleben. Blinden sollen wieder sehen und Unterdrückten, dass sie bald von ihrer Gewalt befreit werden sollen. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt Gott eure Schuld. Das ist das Schöne am Evangelium. Und das verkündige ich gerne mit großer Freude, dass ich sage, Gott erlässt dir alle deine Schuld. Ich habe Menschen erlebt, die haben zu mir gesagt, ach, wissen Sie, Herr Ermann, ich habe eigentlich gar nichts Böses getan. Habe ich gedacht, ja, ja. Die inneren Augen waren noch nicht aufgetan. Und der Mensch sieht sich an und denkt, so schlecht bin ich doch gar nicht, so böse. Ja, der Paulus schreibt das im Römerbrief ganz, ganz anders, dass wir alle von Natur nicht gut sind. Zu allem Bösen, zu allem Unguten sind wir von Natur aus geneigt. Und deshalb brauchen wir Jesus. Er vergibt uns alle unsere Schuld. Und dann kann man wieder befreit und ja, seinen Weg einfach anders gehen, als wenn man so eine Last auf sich hat. Ich hatte vor vielen Jahren einen Nachbarn in einem Nachbarhaus wohnen. Der kam immer mit seinem Dackel an. Und hatte der da seinen Dackel und dann lief er immer gebeugt. Und ich hatte damals auf dem Gemeindebus hinten den Aufkleber drauf: Jesus, die einzige Hoffnung für dich. Eines Tages kamen wir beide ins Gespräch und dann kam er in die Gemeinde und dann fuhren wir in ein christliches Haus und dort an einem Abend unter der Predigt rutschte der auf seinem Stuhl hin und her, hin und her. Was war geschehen? Gott mit seinem Geist wirkte an seinem Herzen. Und da ich neben ihm saß, habe ich dann ihm zum Schluss so einen leichten, liebevollen Wink mit meinem Arm gegeben, sagt er: Ich weiß Bescheid, Karl-Heinz. Und dann ging er in die Aussprache. Und am nächsten Morgen, ich denke, das ist ja ein ganz anderer Mensch. Er hatte in der Seelsorge sein ganzes Leben geklärt. Und da war einiges, was nicht gut gewesen war. Und von dem Tage an lief der nicht mehr bedrückt darum, der ging seinen Weg ganz anders. Er hat seinen Nachbarn, wo er konnte, erzählt: Ich habe Jesus gefunden. Er hatte früher eine kleine Firma mit Autos, eine Autowerkstatt, hat Autos verkauft. Und als es dann zum Sterben ging, er war dann zum Schluss noch im Altenheim, da hat er zu mir gesagt: Weißt du, Karl-Heinz, du kannst mit deinem ganzen Kram machen, was du willst. Du kannst das irgendwo hinwerfen. Mir ist alles egal. Ich freue mich jetzt, dass ich in den Himmel komme. Ist das nicht schön? Und vorher lief er bedrückt mit seinem Dackel durch die Gegend. Und dann erlebte er die Befreiung durch Jesus. Hand aufs Herz, heute haben wir das erlebt. Nicht jeder erlebt das so stark, aber weißt du, dass deine Schuld durch Jesus am Kreuz bezahlt ist, vergeben ist? Eine, nicht nur eine, sondern die ganze Schuld deines Lebens. Im Vers 19 sagt eine andere Übersetzung: Und ich bin gekommen, ein Ja auszurufen, indem der Herr Gott sich seinem Volk gnädig zuwendet. Das ist die Botschaft, die wir haben. Der Gott der Bibel ist ein gnädiger Gott. Und er haut nicht auf einen Kaputten noch obendrauf, sondern er richtet ihn auf. Er sagt: Du kannst wieder fröhlich deinen Weg gehen. Ich bringe alles, was dich betrifft, in Ordnung. Was ist das schön, dass wir solch eine Botschaft weitergeben können. Und wie viele Menschen haben durch Jesus bis auf den heutigen Tag Frieden in ihrer Seele gefunden, sind befreit worden von Gebundenheiten und Ketten, mit denen sie nicht fertig geworden sind. Und ich möchte das jedem heute Abend sagen: Wenn du irgendein Problem hast, mit dem du allein nicht klarkommst, dann sag es Jesus. Dann bring es ihm. Und sag: Herr, da habe ich so einen Punkt, da komme ich nicht klar. Hilf mir. Ich möchte an diesem Punkt deine Hilfe erleben und erfahren. Er wird das schenken. Denn er hat gesagt: Wer mich bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wir müssen nur uns auf den Weg zu Jesus machen, zu ihm gehen, mit ihm sprechen und sagen: Herr, ich komme zu dir, hilf mir. Und es war so schön, ich komme zum Schluss, wir haben ja noch Abendmahl. Als ich einmal mit einem Menschen bei einem Chefarzt in einer psychiatrischen Klinik in Oberursel war, da hat dieser Chefarzt zu diesem Menschenkind gesagt: Ich gebe Ihnen folgenden Rat. Sagen Sie mehrmals am Tag: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Er hat keine Pille verschrieben. Er hat gesagt: Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Ich habe gedacht: Mensch, was für ein toller Arzt. Hätten wir noch mehr von dieser Sorte, die nicht nur Pillen verschreiben, sondern die einem sagen: Wissen Sie, da gibt es einen Arzt, den kann ich Ihnen empfehlen. Kommen Sie zu dem. Und ich habe einmal das so schön gefunden von einem Hals-Nasen-Ohren-Chefarzt in Solingen, der hat mich seinerzeit mal operiert. Und dann habe ich von einem anderen erfahren, in seinem Sprechzimmer hat er über seinem Schreibtisch stehen gehabt: Der Arzt behandelt, Gott aber heilt. Ist das nicht schön? Das sind doch gute Ärzte, oder? Die sich klar sind: Es gibt Dinge, die können wir nicht schaffen, die kann nur Gott schaffen. Der Arzt behandelt, aber Gott heilt. Gott segne euch. Und lasst es euch nicht nehmen, zu Jesus zu gehen, mit ihm alles zu besprechen und zu sagen: Herr, du musst mir helfen. Ich brauche dich alle Zeit. Gott segne uns. Amen. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du eine wunderbare Einladung einst ausgesprochen hast. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Schenkt das auch einem jeden, der heute hier ist, dass er diese Erquickung von dir erlebt und erfährt. Ja, und du kannst uns auch helfen, uns befreien von Dingen, mit denen wir allein nicht zurechtkommen. Du bist der Starke und der Allmächtige. Du hast die Vollmacht, du hast die Kraft, uns zu helfen. Wir preisen dich, wir loben dich, wir beten dich an. Amen.